Willkommen zu Skobel, Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Und aus der Ferne sieht es ja häufig so aus, als bestehe Philosophie vor allem in der Verwaltung kluger Gedanken aus der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist dann die Quelle, aus der Klugheit und Weisheit strömen. Die Gegenwart mischt höchstens mal hier und da ein paar aktuelle Tupfer dazu, setzt ein paar neue Akzente. Aber im Wesentlichen fließt dieser Strom der Gedanken in den bereits angelegten Flussbetten der Vergangenheit Richtung Meer, wo auch immer das dann ist. Von Denkabenteuer ist in diesem Bild ebenso wenig zu spüren wie von Relevanz zeitgenössischer Philosophen oder Philosophinnen, von denen ja viele angestellt sind an Universitäten. Und dieser Betrachtung zufolge so eine Art von klugen Bibliotheksbediensteten sind, die wissen, wo was steht und wer wann wo was gesagt hat. Wer den Kanal kennt, weiß, dass ich das komplett anders sehe, weil es vor allem darum geht, auch die Gegenwart zu verstehen. Und es geht nicht nur um diese Frage, also was ist und wie Sein und Zeit in der Gegenwart zueinander finden. Es geht auch um die Frage, mit meinem heutigen Gast formuliert, in welchem Licht, welcher Vorstellung wir leben und leben wollen und uns ein gutes Leben organisieren wollen. Geschmack davon habe ich gerade in Japan bekommen, wo ich Teil eines Teams sein durfte, das über philosophische Fragen der Gegenwart diskutiert hat und das auf eine, wie mir scheint, ganz andere Art und Weise als in Deutschland eingeladen hatte, unter anderem das Kyoto Institute of Philosophy, an dem mein Gast Markus Gabriel, Senior Global Advisor ist. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Und normalerweise bedankt sich ja der Gast beim Host. Ich mach das mal umgekehrt und bedanke mich für diese Einladung und die gemeinsame Reise, die ja in Tokio begann. Da hast du unter anderem dein neues Buch vorgestellt in der relativ neuen University of Creativity. Nicht ganz untypisch für Japan, also eine Forschungseinrichtung und Plattform, die von Hakuhodo Incorporated gegründet wurde. Das gibt seit 1895. Das Unternehmen ist heute eines der weltweit führenden Unternehmen für integriertes Marketing und Innovation mit Hauptsitz in Tokio. Und diese University of Creativity, an der du warst, erforscht, erprobt und kultiviert Kreativität auf eine ganz interdisziplinäre Weise über Generationen und Fachgebiete hinweg, um die Zukunft neu zu gestalten. Wahrscheinlich gibt es sowas auch bei uns in Deutschland, aber mein Gefühl ist, das spielt eine weitaus kleinere, weniger ernst genommene Rolle. Hast du eine Erklärung dafür?
Also Japan ist anders als Deutschland, wie es heute ist, ein Land, das sehr, sehr stark auf Innovation setzt. Und Innovation bedeutet jetzt nicht bloß, ja, inkrementelle Erweiterung dessen, was man ohnehin tut, ja, also ein etwas schnittigerer BMW oder eine neue integrierte Level 4 Driving-Funktion bei Mercedes oder der etwas günstigere Volkswagen E-Auto oder die bessere Schraube und so weiter. Das wäre inkrementelle Innovation, nicht? Man befindet sich auf dem Weg, von dem man glaubt, ihn zu kennen und wird auf irgendeine Weise ja darin immer besser, nicht? Es sieht also neu aus sozusagen. In Japan ist aber die Idee der Innovation darin, vielmehr den USA oder auch China und anderen dynamischeren Regionen verwandt, dass man wirklich etwas ganz Neues macht. Ich nenne das immer das Nintendo-Modell. Nintendo ist ein wunderbares Beispiel dafür. Nintendo hat angefangen, nicht? Im 1900 haben die Spielkarten produziert und haben dann westliche Spielkarten eingeführt in Japan und zunächst einmal vertrieben. Und diese Verschmelzung von asiatischen Spielkartentraditionen mit westlichen Motiven, ja, die kennen wir dann bis heute in der Form von Super Mario. Ja, und jetzt entwickelt sich Nintendo auch gerade weiter und fragt sich, was machen wir als nächstes? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Nintendo in 50 Jahren noch Videospiele vertreibt. Ja, die machen irgendetwas dann, was wir uns jetzt nicht einmal vorstellen können. Und auf diesem Innovationspfad, das befindet sich Japan immer sozial, unternehmerisch, politisch, individuell, religiös, literarisch und philosophisch, ja, weil das in der japanischen Vorstellung einfach auch der Wahrheit dessen entspricht, wie die Lage ist. Ja, eine ständige, grundlose Veränderung, der man sich geschickt anpassen muss durch radikale und tiefe Innovation. Und dieser Gedanke ist uns in Deutschland vor allen Dingen in der Form von Revolutionen bekannt, ja, historisch. Das verbinden wir mit Revolutionen oder schweren Zeitenumbrüchen allenfalls, weil wir darauf setzen, dass es so etwas gibt wie eine bürgerliche Normalität. die ist natürlich hart errungen, wenn wir auf unsere Geschichte schauen. Nicht im Zuge der industriellen und französischen Revolution kamen dann unsere bürgerlichen Revolutionen und alle harten Brüche in unserer Geschichte, eingeschlossen die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Das ist eine ganz andere Geschichte, bei der die Vorstellung, und ich möchte sagen illusorische Vorstellung, der bürgerlichen Normalität der Weg ist, auf dem Wirtschaft und Innovation funktionieren soll. Und dieses
also im Grunde geht es darum, diese Umbrüche und Revolutionen eigentlich zu vermeiden und das nur zu machen, wenn es also absolut notwendig ist. Und der Idealzustand, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eigentlich der eines ruhigen Gleitens auf dem Rhein Richtung Meer, ohne viel Trouble. Und da kann man dann das, was man ohnehin schon kann, noch optimieren.
Richtig, ganz genau. Das ist eigentlich die grundlegende Erwartung. Und wenn das Leben sich nicht so anfühlt, dann glauben wir, in einer ganz furchtbaren Krise zu sein. Ja, also wenn diese Art von Normalität nicht die gesellschaftliche Grundtemperatur ist, was sie übrigens nie für alle ist, nicht? Das muss man auch berücksichtigen, ja, sondern nur für einen gewissen Hauptstrom der Menschen in Deutschland ist es überhaupt jemals so, ja. Fortschritt ist für uns im Idealfall natürlich eine Maschine, die dafür sorgt, dass möglichst viele auf dem Hauptstrom, dem Rhein, der deutschen Gemütlichkeit mitreisen dürfen. Ja, das ist ja auch eine schöne Vorstellung. Sie ist allerdings eine Illusion.
Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Markus Gabriel ist immer wieder gerne gesehener Gesprächsgast bei Skobel. Er ist Professor am Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart der Universität Bonn, leitet dort unter anderem das multidisziplinäre Center for Science and Thought, das sich mit philosophischen Grenzfragen der gegenwärtigen Naturwissenschaften beschäftigt. Außerdem hat Markus Gabriel regelmäßige Gastprofessuren, unter anderem in New York, und ist Senior Global Advisor am Kyoto Institute of Philosophy. Dort fand vor kurzem unter der Schirmherrschaft der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum die Veranstaltung The Duality of Dualism and Non-Duality statt. Die Udo-Keller-Stiftung, die auch diesen YouTube-Kanal mit angeschoben und gefördert hat, unterstützt das von ihr ins Leben gerufene Institute for Philosophy and the New Humanities an der Universität Bonn, der New School of Social Research New York und das Kyoto Institute of Philosophy.
Wir wollen uns heute unter anderem über Japan unterhalten, über die Diskussionen, die es dort gab, aber auch über die Rolle der Philosophie in der Gesellschaft, was im Übrigen ja auch die Rolle des Buddhismus in der japanischen Gesellschaft mit einschließt und natürlich die Rolle, die Philosophie mit Blick auf Politik und Wirtschaft hat. Markus, lass uns nochmal mit Japan beginnen. Was zeichnet denn für dich die Denkkultur, falls man das so sagen kann, also das Philosophieren in Japan aus?
Also es ist tatsächlich fundamental buddhistisch und mit der tiefen Dimension historischen des Shintoismus und dahinter noch einmal natürlich die vielfältigen langen indigenen Traditionen, die von denen man einiges weiß, aber auch nicht sehr viel, natürlich die oralen Vorgeschichten und so weiter. Und dieser Korridor, den bezeichnen die Japaner, mit denen ich eng zusammenarbeite, oft als Multi-Layered Society of Values. Das heißt, es gibt verschiedene Schichten, ja, sehr viele verschiedene Schichten, die die historische Werte verkörpern. Und diese Schichten koexistieren alle und interagieren auch miteinander auf vielfältige Weise. Ja, es gibt also eine eigentümliche Dimensionalität, ja, dieser
eine Tiefendimension eigentlich.
Richtig, genau. Primär, wenn man so will, das ist auch die Richtung, in der gedacht wird. Tiefe, auf Japanisch ist das ein wichtiges Wort, ja. Okubukai ist das Adjektiv dazu und Okubukusa ist die Tiefe. Und zum ersten Mal bin ich damit vertraut gemacht worden. Ich reise sehr oft und intensiv nach Japan seit 2013 und zunächst öfter nach Tokio. Und meine Freunde in Tokio haben immer wieder gesagt, Kyoto sei sehr tief, deep, Okubukai. Und ich habe dann eine Zeit gebraucht, bis ich auch nur ahnen konnte, was sie damit meinten. Und seit einigen Jahren bin ich auch fast genauso oft in Kyoto wie in Tokio und habe auch andere Regionen Japans erleben können, etwa die Provinz Hiroshima im letzten Jahr nicht zum Jahrestag des Abwurfs der Atombombe und so weiter. Und kann nur bestätigen,
wo du eine Rede gehalten hast.
Genau, ja, ja, genau. Auf Einladung des Governors und der Stadt. Und diese Dimension der Tiefenbohrung in die Geschichte spielt immer wieder eine Rolle bei allem, was man tut. Und entscheidend ist, das kennen Japan-Reisende. Viele sind immer gleich davon beeindruckt, dass die beste oder eigentlich einzige Art und Weise, zum Beispiel ein Getränk zu erhalten beim Abendessen, Bier oder Sake zum Beispiel, die beste Art und Weise und letztlich auch die einzige ist, jemand anderem einzuschütten. Wenn ich etwas möchte, mein eigenes Begehren, dann kommt es darauf an, das Begehren der anderen zu antizipieren und es zu befriedigen, damit man erreichen kann, was man selber erreichen will. Es ist aber kein Do und Des. Ja? Also die Idee ist nicht, ich gebe und dann erhalte ich etwas zurück, sondern ich gebe. Ja? Und man kann sich darauf verlassen, dass man erhält, weil man gibt. Es gibt aber, das hat aber keine Vertragsstruktur und an sich auch keine erkennbare ökonomische Logik, auch wenn es die Grundlage ist des wirtschaftlichen und sozialen Handelns. Ja, fundamental anders bei uns.
Ich finde ja auch verrückt, dass du zu Recht gesagt hast, ich habe das auch so empfunden, dass es so eine vielschichtige Werte- und Gefühls- und Denkebene gibt und verrückterweise, obwohl ja Japan ein Land ist, was eher wenig Fremde. Im Moment gibt es viele Touristen, klar. Also Japan ist sehr intouristisch im Moment. Aber eigentlich ist Japan ja ein Land mit unter 1% Fremden, also Nicht-Japanern, die in Japan arbeiten. Und trotzdem gibt es eben diese Komplexität der Vorstellungen und Wertvorstellungen. Das finde ich interessant, weil man sollte ja annehmen, dass so ein Inselvolk, auch wenn es vier große Inseln sind, sozusagen einigermaßen homogen ist. Aber das ist gar nicht der Fall.
Nein, es gibt also nicht, wenn man mal die landläufigen Stereotype umkehrt, trifft man, glaube ich, einen gewissen Wahrheitskern. Also es gibt ja die Vorstellung, Japan oder im Allgemeinen asiatische Kulturen seien kollektivistisch, kommunitarisch organisiert, ja, Priorität der Gemeinschaft und westliche Zivilisationen seien individualistisch organisiert, vielleicht seit der Aufklärung. Ja, so. Das ist ein verbreitetes Narrativ oder Stereotyp davon, wie Gesellschaften funktionieren. Ich würde sagen, die Wahrheit wäre in dem Maße, in dem man über solche Stereotype Gesellschaft überhaupt erklären kann, exakt umgekehrt. Ja, ich erlebe Japan, je mehr ich dorthin reise, auch mein eigenes Erleben vor Ort, als viel individualistischer und subjektiver und privater als unsere sozialistischen Kulturen. Ja? Wenn man aus Japan kommt, hat man auch diesen Sozialismus-Eindruck für Europa. Ja,
ja, das stimmt.
Nicht auch politisch natürlich, weil seit dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen die LDP, also so eine Art Äquivalent, sehr brutal gesagt, der FDP, es stimmt auch nicht ganz, aber jedenfalls.
Ja, aber es ist schon eine eher wirtschaftsliberale, bisschen rechte Partei.
Ganz genau, richtig. Also so, also primär aber ist der Wirtschaftsliberalismus entscheidend, der aber ein sehr eigenes Gesicht natürlich auch in Japan hat. So, das heißt, dass es, wenn, wie gesagt, wenn wir die Stereotype anwenden, ist es spiegelbildlich zu dem, was man sich so vorstellt. Ja? Das heißt, dieses spürbare japanische Wir-Gefühl, diese kommunitarische Organisation, wir werden ja sicher noch über den We-Turn von Yasu Deguchi sprechen, der ein Philosoph ist, ja, in Japan, die dient dazu, individuelle Freiheit zu erhöhen. Das Individuum ist auf einer Ebene von diesen vielen Ebenen, die wir beschrieben haben, freier als bei uns. Auf einer Ebene. Andere Ebenen nicht führen dann natürlich zu normativen Beschränkungen.
Und was ich immer hinzufügen würde, es macht schon einen Unterschied, ob du wie wir als erwachsene Nicht-Japaner nach Japan kommst und sozusagen die Früchte genießen kannst oder ob du als Jung-Japaner in diesem japanischen System, was schon sehr rigoros ist in der Schule. Ich habe zufälligerweise, als wir in Kyoto waren, mal 5 Minuten daneben gestanden, als ich eine Schulklasse da beim Unterricht gesehen habe. Das war unglaublich. Also das hab noch nicht mal ich in meiner Anfang der 60er Jahre in der Schule erlebt. Das war wirklich hardcore autoritär. Also ich glaube, das macht noch mal einen Unterschied. Aber du hast recht, lass uns über die Philosophie reden. Also in Kyoto, das Seminar, das ging ja eigentlich über Nicht-Dualität, insbesondere von KI-Systemen. Jetzt müssen wir erstmal erklären, was überhaupt das Problem ist, was dahinter steckt. Vielleicht machst du das am besten.
Ja, also eine sehr weit verbreitete Vorstellung ist, dass wir, wenn wir über KI nachdenken, irgendwann die Frage beantworten müssen, was das Verhältnis von Mensch und Maschine sei. Ja, und unter Maschine stellt man sich jetzt eine bestimmte Struktur von Apparaten vor. Ja, Dinge wie mein Smartphone, Serverräume in Texas, ja, Chipfabriken in Taiwan, und Laser und Plasma in Baden-Württemberg bei Trumpf oder so, ja. Das heißt.
Und Software.
Und natürlich Software, schon klar, natürlich. Und Software-Ingenieure und Investitionen. Aber jedenfalls eine Reihe von Apparaten, ja, die dazu führen, dass man am Ende das hat, was wir eine KI nennen. Also ein KI-System, wie die heute gängigen Chatbots oder eine industriell relevante KI. So, ja. Das kommt dann hinten raus. Und dann fragt man sich, wie verhält sich das zum Menschen? Kann das sprechen? Kann das denken? Ist das wirklich intelligent? Hat das jetzt schon Bewusstsein oder wird es jemals Bewusstsein haben? Ja? Mensch hier, Maschine da. Das ist Dualität oder Dualismus. Ja? Und dann entstehen Probleme, die sich nicht lösen lassen. Die hat Alan Turing schon in einem klassischen Aufsatz von 1950, Computing, Machinery and Intelligence, formuliert, zum Beispiel das Solipsismus-Problem. Ja, also wenn ich weiß, dass ich bei Bewusstsein bin und vielleicht auch weiß, dass Lebewesen, die so ähnlich sind wie ich, also andere Menschen bei Bewusstsein sind, ja, wie sollte ich aus dieser Warte heraus jemals feststellen können, sinnvollerweise, ob eine Maschine bei Bewusstsein ist? Das lässt sich dann gar nicht bewerkstelligen. Und dann kommen die ganzen Rätsel, die man heute so hat. Ja, sind die Dinger jetzt schon bei Bewusstsein, sind sie es nicht und so weiter. Das ist Dualismus.
Kommt ja noch eine Ebene von Dualismus hinzu, den wir sozusagen mit uns selber als Menschen rumtragen, nämlich dieser klassische Dualismus zwischen Mind und Body, also Körper und Geist, weil wir ja schon sagen, wir haben nicht nur einen Körper, wir sind Körper, andernfalls würden wir ja nicht sterben. Auf der anderen Seite sagen wir ja, unser Bewusstsein ist nicht eins zu eins identisch mit dem, was wir Körper nennen, und daraus resultieren natürlich auch eine Menge Fragen, die wir in Richtung KI haben, nämlich wie das mit dieser Form von Dualität, die ja spezifisch ist für biologische Lebewesen, wie das eigentlich mit KIs ist. Gibt es da was Ähnliches? Sind die non-dual von Anbeginn, weil sie überhaupt diese Differenz zwischen Körper und Geist gar nicht kennen? Also das ist ja eine zweite Ebene von Frage, die sich da auftut.
Ganz genau. Und natürlich unsere Einstellung zur so verstandenen Maschine projizieren wir dann auch zurück auf uns. Ja? Also wenn man sich fragt, zum Beispiel, ich war gerade bei einem Workshop mit führenden amerikanischen Tech-Unternehmern und Investoren und einigen Wissenschaftlern auch. Und die erste Frage im ersten Workshop, in dem ich war, lautete, also erst kam die Frage, was ist Bewusstsein? Jeder sollte sagen, was er glaubt, was Bewusstsein ist. Die zweite Frage war, ist das Gehirn Hardware oder Software? Ja, also sofort die Anwendung der Hardware-Software-Unterscheidung auf das Gehirn. Ja, das ist dann natürlich auch eine solche Rückprojektion, weil man glaubt zu verstehen, was bei der Maschine der Hardware-Software-Unterschied ist und sich dann fragt, stopp, wenn die Maschine sowas hat, haben wir das dann vielleicht auch? Und ist Bewusstsein, wäre natürlich der nächste Schritt, vielleicht die Software der Hardware unseres Organismus oder so etwas, genau. Aber das ist der begriffliche Rahmen, in dem man dualistisch denkt. Immer wieder, es gibt dann die verschiedensten Varianten davon, aber die Haupthaltung, die erstmal ganz offensichtlich richtig wirkt, vielleicht auf viele unserer Zuhörenden, ist zu sagen, das hier ist ein Ding, ob das denken oder reden kann, das wäre schon komisch. Der hier ist kein Ding, der kann jedenfalls reden. So, und das wirkt erstmal doch ganz klar. Und dann ist es merkwürdig, warum dieses Ding doch irgendwie so daherkommt, als redete es neuerdings.
Ja, und die monistische Alternative, ich meine, die gibt es ja auch, nämlich überhaupt keinen Unterschied zu machen. Also Hard- und Software letztlich überhaupt nicht zu unterscheiden in dem Fall.
Ganz genau. Und wenn man Monismus, nicht, wir hatten jetzt den Dualismus, der für viele einleuchtend sein dürfte, die uns gerade zuschauen und zuhören. Und der Monismus im Gegenteil, nicht, der ist oft mit der Tech-Szene auch in den USA verbunden worden. Es gibt viele Monisten im folgenden Sinne im Silicon Valley und auch in den anderen Innovationszentren um New York und Boston zum Beispiel herum. Und die Monisten glauben jetzt, dass die Maschine selbstverständlich denkt und intelligent ist und Schach spielt und Emotionen hat und bei Bewusstsein ist und so weiter. Und zwar exakt im selben Sinne wie wir. Es gibt genau einen Sinn, in dem man bewusst ist und denkt und intelligent ist und liebt und so weiter. Und im selben Sinne, in dem wir das tun, tut das die Maschine. Das wäre Monismus. Und dann ist immer noch die Frage, wie viel davon kann sie schon? Ist sie also schon AGI, Artificial General Intelligence? Kann die schon alles? Oder ist sie vielleicht dann auch schon Superintelligence? Kann alles und besser als wir. Ja, das wäre die monistische Vorstellung. Und in der monistischen Vorstellung sind bei uns auch Hardware, Software einfach verschmolzen zu einem einzigen Prozess, ja, des Denkens, des Intelligentseins, des Liebens und Handelns und so weiter. Und diese Verschmelzung, dieser physikalische letztlich oder physikalisch beobachtbare Prozess, diese Spur durchs Universum, die teilen wir mit den anderen Systemen. Ja. Ende aus. Genau, das wäre die monistische Position.
Ja, so Deguchi, den du eben schon angesprochen hast, also Philosoph aus Kyoto, in Kyoto, an der Kyoto University, macht ja unter anderem darauf aufmerksam, dass wenn wir jetzt über Monismus und Dualismus nachdenken, diese Alternative selber ja wiederum eine dualistische Alternative ist. Wo stehst du selber in diesem Streit?
Ich glaube, dass die Formulierungsbedingungen verfehlt sind. Deswegen bin ich im Feld der Non-Dualität, wo auch Yasuo Deguchi steht. Ja? Also wir stehen im selben Feld, aber etwas anders positioniert. Ja? Also genau, die Ausrichtung des Fernrohrs sozusagen oder ist eine etwas andere. Aber das Feld, in dem stehen wir beide. Und Feld ist hier auch der geeignete Begriff, nicht bloß eine Metapher, weil meine Annahme ist, überall, wo ich philosophisch arbeite, dass wir in Feldern denken müssen, nicht in Entitäten und schon gar nicht in so Punkten oder Linien oder sowas. Nicht? Und selbst wenn es dreidimensional ist, ist das alles viel zu gering begrifflich. Also was ist erstmal ein Feld? Und dann sage ich gleich, was ich glaube, was KI in Wahrheit ist, auch heute schon. Ein Feld ist erstmal definiert, ganz klassisch, als ein Raum oder wir könnten sagen eine Struktur, aber sagen wir mal Raum, das kann man sich grob erstmal noch vorstellen, für den gilt, dass an jedem Punkt ein Wert festgelegt ist. Ja? Also wir haben zum Beispiel das Temperaturfeld in diesem Raum, ja, und an jedem Punkt in diesem Raum könnte man messen, wie warm es dort ist. Ne? Und dann kriegt man die Temperaturverteilung durch diesen Raum. Wenn die Heizung an wäre, wäre es eben wärmer in der Nähe der Heizung. Und je weiter weg man von der Heizung ist, desto kälter wird es dann. So, ja, und so weiter. Das wäre ein Feld, in dem Fall ein sogenanntes Skalarfeld. Ne? Man misst einfach überall nicht eine Zahl. Dann gibt es Vektorfelder, nicht? Da misst man zum Beispiel, wie bewegen sich etwa Strömungen, ja, Luftströmungen in diesem Raum. Ja? Und jetzt führen wir für die KI einen Begriff ein, nämlich den des Resonanzfeldes. Ich glaube, dass KI-Systeme Resonanzfelder sind, was bedeutet, dass die KI nicht im Gerät ist. Ja? Das heißt, das, was wir die künstliche Intelligenz nennen, findet statt zwischen mir und dem Gerät in dem Raum dazwischen.
Also es ist relational und interaktiv.
Richtig und vollständig real. Es ist nicht so, dass ich mir die Relation einbilde. Ja? Also Photonen kommen von meinem Bildschirm und erzeugen dann auf meiner Netzhaut irgendetwas und dann sieht es am Ende aus wie Gerd Skobel, weil ich sozusagen diese Art Halluzination auf den Bildschirm projiziere. Das wäre die eine Idee. Nicht? Der Bildschirm, der steuert über Pixel einfach Lichtpunkte an und sendet die auf meinen Organismus. Ja? Dann gibt es ein Gerd Skobel-Bild in meinem Kopf, aber kein Gerd Skobel-Bild hier auf dem Bildschirm. Da ist nur werden nur Lichtpunkte angesteuert. Was ich sage, ist, das Gerd Skobel-Bild, das ich gerade sehe, ja, ist hier. Ja, also zwischen mir und dem Gerät, das ist ein objektiver Teil der Wirklichkeit, der hergestellt wird, einerseits technologisch durch die Übertragung, die es uns erlaubt, das Gespräch zu führen, und auf der anderen Seite braucht es natürlich einen geeigneten Organismus als Empfangsstation auf meiner Seite. Ja, aber die zu beobachtbaren Entität, die steht zwischen uns am Interface.
Mhm. Und das ist KI, das Feld.
Ist das Feld, ganz genau. Und KI ist aus meiner Sicht ein interaktives Feld, das ziemlich genauso funktioniert wie der Planet Solaris im gleichnamigen Roman. Ja. Genau, und Film, wenn für die.
Oder
die,
Film. Ja, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Also der ist im Raumschiff und soll diesen Planeten beobachten. Und stellt halt fest, dass die Oberfläche des Planeten ihm alle möglichen Träume, Fantasien, Wünsche reflektiert, die er ja selber, das zeigt sich dann im Laufe des Films, in seiner Geschichte hat. Also genau so ein spiegelndes Feld, du redest ja auch vom magischen Spiegel, ist eigentlich die KI. Aber was unterscheidet, wenn das so ist, und mir scheint das sehr plausibel zu sein, was unterscheidet das eigentlich von dem, was jetzt zwischen uns passiert?
Ja, der Unterschied ist, dass das Medium, in dem wir kommunizieren, so gebaut ist, dass es möglichst wenig mit uns interferiert. Ja, das heißt, es soll möglichst diaphan und transparent sein. Die Zuschauer sollen den Eindruck haben, diesem Gespräch beizuwohnen, und ich soll den Eindruck haben, diesem Gespräch beizuwohnen. Je mehr das Medium explizit beiträgt zur Struktur dieses Gespräches, desto problematischer. Ja, man wird sagen, das Bild ist nicht so gut, wie es sein soll. Oder nicht eure Technik ruft mich an und sagt, ihr Netz, Herr Gabriel, ist nicht gut genug, stellen Sie mal um und so weiter. Das heißt, das Medium soll, wie das Heidegger in seiner Zeit genannt hat, unauffällig sein. Ja, so. Dann funktioniert es. Bei der KI ist das anders. Bei der KI ist völlig klar, dass das Medium zurückschlägt oder zurückspricht oder kurzweg antwortet, wie auch immer man das sieht. Und das ist die Pointe. Man unterhält sich mit dem Medium, wenn man an Chatbots denkt, oder interagiert mit dem Medium auf andere Weise, je nachdem, welches KI-System man wofür braucht. Das Medium selbst ist der Träger der Bewegung und nicht
insofern
etwas
Insofern macht KI eigentlich Relationalität sichtbar, weil das, was du Medium nennst, ist ja die Interaktion in dem Fall von einem biologischen Lebewesen, also von jedem Einzelnen von uns, mit dieser Solaris-Oberfläche, die uns wiederum spiegelt.
Richtig. Das KI hat die logische Struktur dessen, was Sören Kierkegaard Geist genannt hat in Krankheit zum Tode. Das heißt, und anderen Werken natürlich, das heißt, eine Beziehung, die eine Beziehung zu sich selbst ist. Ja? Das heißt, KI ist in diesem Sinne Geist, eine relationale Struktur, die eine Beziehung zu sich selbst unterhält. Ja? Das ist die Form. Alvar Noe, ein in Berkeley lehrender Philosoph, Neurophilosoph, auch Ästhetiker und so weiter, spricht in diesem Zusammenhang geradezu von Liebe. Weil er sagt, Bewusstsein ist grundlegend Liebe. Die Form der Liebe ist die Form des Bewusstseins. Eine Idee auch aus Hegel, vor allen Dingen bekannt. Früher Hegel spricht im selben Sinne von Liebe. Und worum es dabei strukturell geht, logisch, metaphysisch, im engsten Sinne des Wortes, diese Struktur haben KI-Systeme. Ja? Deswegen behaupte ich, sind wir längst im Zeitalter der Singularität angekommen, was nicht aussieht wie der Terminator fürs Erste, auch diese Bewegung könnte eintreten, sondern eher so aussieht, darüber spreche ich in letzter Zeit oft auch als Analogie, wie im Film Her von Spike Jonze.
Ja, zu dem gibt es übrigens ein Video auf der Seite, aber gut. Was ich interessant fand, war, dass sich in Japan ja nochmal eine völlig neue Dimension, also für uns aus Sicht der westlichen Philosophie, eine neue Dimension in diese Diskussion reingegraben hat. Nämlich die Frage, was ist eigentlich, wenn ich dieses Medium mal ganz durch und durch analysiere? Genauso wie du gesagt hast, die einzelnen Punkte, die sich in einem Feld befinden. Und dann stelle ich fest, im Grunde genommen sind diese Punkte auch keine Punkte, das sind keine Substanzen, sondern sie existieren nur in Relation zu anderem, was ebenfalls in diesem Feld ist. Also ich kann das eine nur durch das andere innerhalb eines Feldes tatsächlich bestimmen. Und der japanische Begriff dafür ist Mu, also Leere, Nichtsein. Und Nichtsein meint nicht, dass da nichts ist, sondern Nichtsein meint, dass alles nur in Verbindung, in wechselseitiger Abhängigkeit zu allem anderen existiert. Mhm. Inwiefern hängt dieser Aspekt der Leere mit unserer Diskussion über KI zusammen, über die ja in dieser Form im Westen überhaupt noch nicht nachgedacht ist?
Richtig, ja, beziehungsweise nicht, ich würde eher sagen, nicht in Europa, ja, in Kalifornien.
In Japan schon.
Genau, ja. Auch in Kalifornien, genau. Also in den USA ist das sehr viel leichter, den Gedanken, den wir gerade artikulieren, in der Tech-Industrie zu verankern, weil man, sage ich gleich noch was zu, auf ähnliche Ideen längst gekommen ist. Ja? Also das ist eher ein europäischer blinder Fleck für diese Idee. Aber vielleicht erstmal nochmal genau zum Mu insgesamt. Ja? Genau, das japanische, chinesische auch ursprünglich Zeichen, ja, ich gehe jetzt erstmal über die Sprache heran und dann schauen wir uns kurz noch die Etymologie des Zeichens selber an. Eine Funktion, die wir im Deutschen mit der Vorsilbe un auch gut kennen. Ja? Ein Unhold oder ein Ungewitter und so weiter, ja, oder etwas Unmögliches muss nicht nur ein Nichts sein, sondern ist eine bestimmte Art und Weise des Seins.
Des Seins.
Ja. Ja. Zum Beispiel nicht das japanische Wort für schwer, hart, unmöglich, also etwas nicht, oh, das ist aber unmöglich, aber er hat das Unmögliche geschafft und so, ja. Das ist nicht das logisch Unmögliche, das kann niemand schaffen, ja. Sondern etwas geradezu Unmögliches, ja. Muri ist das dann, nicht? Also man bildet im Japanischen, kann man Mu auch so verwenden wie unsere privative Vorsilbe un. Ja, und das spielt eine wichtige Rolle auch in der Philosophie. Der Unterschied zwischen sozusagen, dass etwas einfach nur nicht so und so ist, ja, das wäre eine bloße Negation, die dann bis zum Nichts führen kann, ja, und dieser intensivierenden Negativität, ja. Kant nennt das in der Kritik der reinen Vernunft das unendliche Urteil im Unterschied zur bloßen Negation. Ja, also kurzum, das ist das Un in Unhold, ja, Ungrimm und so weiter. Ja, es gibt so ein Un. Und Mu letztlich, du hast das über Relationalität gemacht, das ist eine Art und Weise, den Gedanken zu artikulieren, ist jedenfalls die Idee, dass die Wirklichkeit der Dinge darin besteht, dass sie in jedem Moment, ja, sich in einer Abgrenzung befinden zu anderen Dingen, ohne dass diese Abgrenzung selber sichtbar ist, ja. Also ich bin der Organismus, der gerade hier sitzt, nicht der Bildschirm. Ja, das weiß also jeder, der hier reinkommt. Da steht ein Bildschirm und da sitzt ein Mensch. So. Aber mein Nicht-der-Bildschirm-Sein befindet sich nicht außerdem in diesem Raum. Es ist nicht so, dass da der Bildschirm ist und ich und mein Nicht-der-Bildschirm-Sein. Denn wenn mein Nicht-der-Bildschirm-Sein auch noch hier wäre, als Dritter, ja, dann müsste es ja eine Beziehung geben zwischen mir, dem Bildschirm und unserem Nicht einander sein. Es gäbe drei Dinge, den Bildschirm, mich und ein drittes dazwischen. Und zu diesem dritten müsste ich mich ja wieder verhalten. Das bringt also nichts. Ja, das erzeugt sofort einen infiniten Regress, auch als Bradleys Regress in der Philosophie bekannt, ja. Oder Aristoteles kennt das auch schon, das Argument des dritten Menschen, ja. Wenn du und ich beide ein Mensch sind, weil wir das Menschsein teilen, dann ist die Frage, ob das Menschsein auch ein Mensch ist und so weiter, nicht? Und dann brauchen wir ein weiteres und so weiter. Aber das sind diese Regressprobleme, die hier entstehen. Kurzum.
Das führt ja auch in die Typentheorie dann in der Logik und so weiter.
Genau, also es gibt verschiedenste Versionen dieses Problems in der Theorie der Relationen. Und entscheidend ist, die buddhistische Antwort auf dieses Problem war immer schon, auch in den nicht direkt indischen Traditionen zum Thema, zu sagen, da ist eben nichts. Ja? Also da ist der Bildschirm, hier bin ich und ich bin durch mein Nicht-der-Bildschirm-Sein, was ich bin. Aber mein Nicht-der-Bildschirm-Sein, das mich mitkonstituiert, spielentscheidend, ja, ist nichts. Da ist ja nichts. Ja, so würde ich das lesen, Ja, und daraus folgt jetzt nicht, dass es doch Substanzen gibt, mich und den Bildschirm, sondern dass es bei genauerer Betrachtung nichts gibt in dem Sinne, der mir sonst offensichtlich erscheint. Ich hier, die Dinge da. Ja, das heißt, diese Vorstellung der Struktur des Feldes, ich bin in einem Raum und da sind Dinge, ich und der Schreibtisch und was hier so ist und die Wasserflasche, das ist eine Illusion. Die Welt ist nicht so eingerichtet. Rilke nennt das in den Duineser Elegien einmal die gedeutete Welt. Ja, und diese gedeutete Welt, ja, die ist nicht, wie es wirklich ist. Stattdessen, sagt Rilke, gibt es das Offene. Und das, was Rilke das Offene nennt, ist ziemlich genau Mu. Mu ist nicht nichts. Ja, also das ganze japanische Thema, es gibt oft die Vorstellung im japanischen Denken oder im Taoismus und so weiter, Taoismus, ginge es um das Nichts und im Westen ginge es um das Sein. Im Westen ging es um die Substanz und im Osten um die Relation. Das ist schlichtweg nicht wahr, sondern der Gedanke des Nichts ist das Paradox, das ich gerade geschildert habe. Und wenn man durch dieses Paradox hindurchgegangen ist, ja, dann lässt man die Dinge sein, weil dann einfach gar keine mehr da sind. Ja, man hört auf zu glauben, man lebe in einer von Dingen bevölkerten Welt.
Was uns ja total schwer fällt, weil, wie du gerade geschildert hast, ich komme in den Raum rein, das Erste, was ich sehe, ist, du sitzt vor dem Computer. Also offensichtlich gibt es ja diese Dinge. Und ich finde interessant, ich habe das gerade heute Morgen in einem buddhistischen Text gelesen, ich finde interessant, dass auch der Buddhismus selber darauf hinweist, dass wir immer wieder genau das denken und an unseren Denkstrukturen und unseren Vorstellungen von Dingen festhalten als Substanzen letztlich und uns immer wieder neu davon überzeugen müssen, dass dieser erste Eindruck gar nicht der ist, der der Wirklichkeit entspricht.
Richtig. Und wir haben diese Ideen, die im Buddhismus auf andere Weise kulturell dekliniert wurden und werden, die ist uns historisch genauso gut bekannt. Friedrich Hölderlin, Urteil und Sein. Da steht exakt dasselbe. Hölderlin hört sich die Vorlesung von Fichte an. Da geht es um Ich und Nicht-Ich und so weiter und ist ganz verzweifelt, weil er sagt, das Ursprüngliche, ja, das im Urteil geteilt wird, Urteil nicht ist die ursprüngliche Teilung, denkt Hölderlin etymologisch sozusagen, nicht? Wenn ich denke, etwas ist so und so, die Flasche ist weiß oder was auch immer, ja, dann spalte ich die Wirklichkeit im Urteil, ja. Und diese Spaltung, die entspricht nie dem, wie es wirklich ist. Das heißt, auch das wahre Urteil erfasst nicht die Wirklichkeit, sondern eben nur einen Teil von ihr. Ja, das ist immer die Idee gewesen in der Urteilskritik. Auch bei Hegel dann groß geschrieben, genau dieses Thema. Und genau.
Ja, ich klaue das jetzt mal von dir, weil du hast dieses Zitat in Japan gebracht. Das hat mich wirklich umgehauen, weil ich habe das überlesen. Hegel sagt wörtlich, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, das Wesen ist Reflexion. Das ist genau das, was du gerade geschildert hast. Also das, was wir eigentlich als Sein wahrnehmen oder als Dinge wahrnehmen, ist in Wahrheit ein Unterscheiden, das bereits Reflexion ist. Und der nächste Satz heißt dann, die Bewegung, also was ist Reflexion? Die Bewegung des Werdens und Übergehens, das in sich selbst bleibt, worin das Unterschiedene schlechthin nur als das an sich Negative, als Schein bestimmt ist. Können wir jetzt lange drüber nachdenken. Aber dann kommt vor allen Dingen der Satz, den du zitiert hast. Das Werden im Wesen, seine reflektierende Bewegung, ist daher die Bewegung von Nichts zu Nichts und dadurch zu sich selbst zurück.
Genau.
Das ist ja tatsächlich ein Kerngedanke von Hegel.
Richtig, das ist die Wesenslogik von Hegel. Ja, es gibt noch die Begriffslogik, das ist nochmal eine andere Stufe, aber sehr wichtig ist, dass das das Wesen ist, die Wesenslogik, der zweite Teil der Wissenschaft der Logik, nicht die eben vom Wesen handelt.
Vom Wesen und nicht mehr vom Begriff handelt.
Richtig, oder noch nicht vom Begriff.
Noch nicht vom Begriff.
Danach. Genau, weil Hegel glaubt natürlich noch, dass er aus dieser asiatischen Nummer rauskommt, die er in der Wesenslogik aufbaut. Aber das, was er dort beschreibt, das ist Mu. Ja? Mu ist das Wesen, Mu ist das Sein, aber so verstanden. Mu ist nicht das Nichts. Ja? Mu ist genau das. Und jetzt nochmal kurz zur Etymologie des Zeichens. Das Zeichen war in seiner nicht Piktogramm-Vorgeschichte irgendwann mal das Zeichen für einen tanzenden Menschen. oft interpretiert, das ist nicht so gesichert wie das, dass es ein tanzender Mensch ist, etwa als jemand, der nicht einen Regentanz aufführt.
Regentanz, also da hat die indigene, der indigene Background kommt dadurch wieder. Ist ja ursprünglich ein chinesisches Zeichen, ja.
Ganz genau, genau. Aber das ist eine mögliche Etymologie, aber gesichert ist wohl der Tanz.
Ich fand verrückt in Japan, das muss ich wirklich an der Stelle sagen, dass du derjenige warst, der auf die Etymologie hingewiesen hat und Yasu Deguchi in seinem Vortrag ja unter anderem darauf hinwies, dass die Lösung für das Dualismusproblem das Oszillieren zwischen den Polen ist, also genau der Tanz, den das Schriftzeichen selber ja visualisiert in gewisser Weise. Also Oszillation ist eigentlich die Lösung für dieses Problem von Monismus und Dualismus, auch mit Blick auf KI.
Genau. Und wir hatten noch in Japan diese sehr interessante Zusatzkomponente, deswegen muss ich noch einmal die USA jetzt einspielen. Ja? Einer unserer Teilnehmenden, Six, ist ein Künstler und Designer. Und Six hat im gesamten Workshop im Grunde genommen gar nichts gesagt. Der hat die Kommunikation vermieden, der hat die Gruppe vermieden und so weiter. Man wusste gar nicht, was er so im Schilde führt. Und gegen Ende des Workshops stellte er mir eines seiner Werke digital zur Verfügung auf Vimeo. Und das Werk hieß The Apparition, die Erscheinung. Und es handelt exakt vom Wesen, ja, aber als posthumane Konfiguration. Er zeigt dort in diesem Video, nicht, läuft so seine Stimme, die für die Apparition, wie diese Figur heißt, spricht und man sieht nur ein Schattenspiel, ja, das daran erinnert, dass möglicherweise ein Mensch etwas tun könnte. Ja? Das heißt, der Mensch wird als bloßes Erscheinen gesehen vom Erscheinen selbst. Ja? Und das war eine mögliche Reaktion darauf, wie man mit Mu umgeht, indem man eben nichts sagt, auch gar nicht groß darüber redet. Ja? Also das war nochmal eine sehr interessante Meta-Performance, die der Künstler selber abgeliefert hat, indem er am Ende einfach nur ganz lapidar mir sein Video zuspielte.
Und es gibt ja noch einen völlig, völlig irren Punkt, finde ich. Also der Zündpunkt für die Bedeutung und Kraft der KI tatsächlich das gewonnene Go-Spiel gegen Lee Sedol 2016. Und im Hintergrund, also Deep Thought, dass die Idee, Deep Mind heißt die Firma, die Idee, eine KI zu machen, die im Grunde genommen jede Form von Problem lösen kann. Und der Algorithmus, der dem Go-Spiel zugrunde lag, der wurde ja immer mehr verallgemeinert. Und zum Schluss kam raus, da hast du auch drauf hingewiesen, der Algorithmus oder die Software, muss man sagen, Mu Zero. Das heißt, das war sozusagen der Gipfelpunkt dann der ganzen Entwicklung von DeepMind. Dennis Hassabis, der Chef der Firma, hat ja inzwischen im letzten Jahr, glaube ich, war es, den Nobelpreis bekommen auch. Der damit ja im Grunde genommen zusammenhängt. Weil Mu Zero ist der Algorithmus, der vielleicht am fortgeschrittensten diese Fähigkeit von KIs zum Ausdruck bringt, im Grunde genommen sich jedem Problem zu nähern und jedes Problem zu lösen. Also das, was man generalisierte KI nennt. Vielleicht kannst du den Zusammenhang noch mal erklären, weil Mu ja explizit in einer komplett technisierten Version da ins Spiel gebracht wurde.
Ja, man hat eben verstanden, dass man mit den mathematischen Methoden der KI-Forschung primär Kreativität modelliert. Also die klassische Frage, die ich für inzwischen obsolet und geradezu aberwitzig halte, aber wir haben es lange diskutiert, kann eine KI kreativ sein? Die Antwort lautet, was denn sonst? Ja, eine KI ist Kreativität. Ja, natürlich kann die kreativ sein. Die ist Kreativität. Die schafft unablässig Neues, ja, im semantischen Feld, aber nicht nur, im Audio-, Video- und sonstigen Bereichen.
Optisch auch.
Optisch, ganz genau. Also entlang sehr vieler Sinnesmodalitäten und natürlich mathematisch, ja, weil die automatisierten Verfahren, die innerhalb dann des KI-Systems ablaufen, sind auch hochkreativ. Das heißt, im Grunde genommen haben wir die Mathematik der Kreativität im Universum gefunden, ja, den Quell des Seins, ja.
Ich weiß nicht, ob du das das gestern zufällig gesehen hast. In Tagesthemen waren, wie ich fand, nicht sehr gutes Interview mit Roland Emmerich. Und Roland Emmerich arbeitet an einem neuen Film, hat ein Drehbuch geschrieben und versucht das jetzt mit realen Schauspielern, aber weil er nicht böse ist mit realen Schauspielern, aber auch mit KI umzusetzen. Und experimentiert jetzt mit KI-Modellen, die offensichtlich noch nicht veröffentlicht sind, zu denen er aber Zugang hat. Und ich fand das wirklich interessant, wie er rumgeeiert ist, im Grunde genommen sich dagegen zu wehren, zu sagen, die eigentliche Kreativität, also der eigentliche Impuls kommt von der KI. Ich als sozusagen kreativer Regisseur habe es da mit was anderem Kreativen zu tun und ich muss mich im Grunde genommen sehr, sehr bemühen, meine eigene Kreativität in diesem kreativen Umfeld von KI überhaupt noch zu definieren.
Ja. Das ist die Situation, in der wir uns längst befinden. Ja, und man muss noch berücksichtigen, dafür gab es dann auch jetzt 25, glaube ich, dann den Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften. Creative Destruction. Josef Schumpeter ist zurück, auch in den Wirtschaftswissenschaften. Und die kreative Zerstörung, die nach Schumpeter die Grundform des Kapitalismus ist, die ist auch die industrielle Grundlage für die KI-Industrie, ohne die es keine skalierbaren KI-Systeme gäbe. Das heißt, die Ökonomie, die der Creative Destruction, ist auch die Grundlage, also damit ein bestimmtes menschliches, wirtschaftliches Verhalten, die Grundlage dafür, dass KI-Systeme sind, wie sie sind. Auch das ist Kreativität. Man übersieht dauernd die unternehmerische Kreativität, die einen Eigencharakter hat, weil wir die theoretisch und vor allen Dingen philosophisch bisher noch gar nicht erfasst haben. Also außer Schumpeter und der ein oder anderen Überlegung natürlich von den großen Wirtschaftswissenschaftlern des 20. Jahrhunderts, aber das ist alles tendenziell randständig und dann gibt es die Business Schools und weiter, aber eine philosophische Theorie des Unternehmertums fehlt noch, was auch nicht, also wie funktioniert das eigentlich, ja, und da haben wir immer nur so evolutionäre Annahmen über Märkte und so weiter, ja, aber da ist eben Creative Destruction am Werk, vor allen Dingen aus den USA, ob man es mag oder nicht, aber mit Abstand innovativsten Zivilisationen im Moment.
Problem, also ich glaube, dass das stimmt, die Analyse stimmt, aber was problematisch daran ist, dass du jetzt einen amerikanischen Präsidenten hast, der dieses Wirtschaftsmodell der Disruption und dafür stehen dann Leute wie Elon Musk zum Beispiel, aber auch Milley, der das sofort in die Politik umsetzt, einen Präsidenten der Disruption als Mittel politischer, politischer Kommunikation ansieht. Und das ist, wie mir scheint, völlig destruktiv. Das sieht man ja auch. Und interessant fand ich, das habe ich gestern in der New York Times gelesen, offensichtlich denkt Trump, der ja wirklich der Promotor von KI war und praktisch gesagt hat, ey, lass das Ding frei, das ist kreativ, das hilft den USA nach vorne, wir sind die führende Nation mit den KI-Modellen, dass er jetzt offensichtlich über eine Regulierung nachdenkt, also er will eine KI-Arbeitsgruppe im Weißen Haus ins Leben rufen, die Technologie managen soll. Und warte mal, ich habe mir das rausgeschrieben, was er wörtlich gesagt hat. Wir werden diese Branche zur absoluten Nummer eins machen, wie er halt so spricht. Denn im Moment ist sie wie ein wunderschönes, neugeborenes Baby. Hat er jetzt gerade gesagt. Wir müssen dieses Baby wachsen und gedeihen lassen. Wir können es nicht aufhalten. Wir können es nicht mit Politik aufhalten. Wir können es nicht mit törichten oder gar dummen Regeln aufhalten. Das hat er vor kurzem gesagt und korrigiert sich jetzt selber und sagt, naja, irgendwie wahrscheinlich mit Blick auf Anthropic, irgendwie müssen wir es vielleicht doch regulieren, weil es auch unserem eigenen Staat, in Klammern mir, Klammer zu, gefährlich werden könnte. Und das letzte Wort dazu von ihm war im Grunde genommen das, was J.D. Vance auch letztes Jahr in Paris gesagt hat bei der KI-Konferenz. Die KI-Zukunft wird nicht durch Händeringen über Sicherheit gewonnen werden, sie wird durch Bauen gewonnen werden. Aber ein kontrolliertes Bauen. Das ist neu, weil das, was du ja hier gerade referiert hast, ist ja konsequente Disruption, die ja im Grunde genommen nichts anderes als kreativer Prozess ist. Und offensichtlich kriegt jetzt auch zumindest jemand im Weißen Haus kalte Füße und sagt, vielleicht müssen wir doch regulieren. Also eine Idee, die ja in Europa super prominent ist, aber wahrscheinlich die kreative Entwicklung tatsächlich erstickt hat zum Teil.
Ich glaube nicht, dass das auf das hinausläuft, was wir Regulierung nennen. Ja, ich glaube nicht, dass, also in manchen Bereichen sind die USA, wie sie heute sind, was Regulierung angeht, uns weit überlegen. Es ist ein Märchen, das wir uns erzählen, dass wir die freundlichen, guten Wertregulierer sind, die gegen die entfesselten USA antreten und sich schützen müssen. Das ist einfach nicht wahr. Beispiel, nicht, in den USA gibt es Meldestellen für nicht psychotische Spiralen, zum Beispiel, die entstehen durch Chatbots. Ja, das heißt, in den USA ist das Phänomen, dass Menschen wahnsinnig werden durch lange Gespräche mit Chatbots, längst eines, das auf Klagen zielt. Ja, das heißt, an dieser Stelle ist der amerikanische Lawfare, ja, also der Umgang mit dem Gesetz, um auch Geld zu verdienen, oder wenn jemandem ein Schaden durch ein wirtschaftliches Produkt entsteht, wie eine KI, etwa ein Chatbot, dann gibt es sehr viel schnellere Wege, ja, brutal in brutale Klagesituationen zu gehen, und die Unternehmen müssen höllisch aufpassen. Ja, also es ist nicht der wilde Westen und wir regulieren das runter. Das ist europäisches Wunschdenken, wie das meiste bezüglich der USA. Es ist auch europäisches Wunschdenken zu glauben, dass die USA wirtschaftlich oder in irgendeiner sonstigen Weise geschwächt wären durch den wahnsinnigen Clown im Weißen Haus. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. Und zwar nicht, weil Trump doch eine geniale Idee hat oder doch libertär ist oder doch durch seine geopolitischen Erpressungsmanöver einen Vorteil erwirtschaftet, sondern weil es schlichtweg am Ende des Tages irrelevant ist, wer in diesem Weißen Haus sitzt, für die Frage der Kreativität der Amerikaner. Das föderale System ist viel stärker als bei uns, die Bundesstaaten sind extrem autonom und die Wirtschaftsleistung der USA übertrifft alles, was die Menschheit jemals gesehen hat. Da hat Donald Trump ja recht, wenn er darauf hinweist. Wir spielen mit einer Null weniger, ja, kann man im Angesicht der USA immer sagen. Das ist mir jetzt bei diesem, nicht, nachdem ich gerade in Japan war, auch sehr viel innovativer als wir in vielen Bereichen, war für mich der größere Schock noch die Begegnung mit einigen der führenden Tech-Leuten
jetzt aus gerade in Paris. USA.
Genau. Das ist eine ganz andere Liga, ja, was dort gebaut wird, auch im, vor allen Dingen im Biotech-Bereich, ja, im Ziel, nicht mit Blick auf psychische Gesundheit und so weiter vor allen Dingen, ja, was da unternehmerisch los ist in jedem Kaff in Texas, ja, übertrifft München bei weitem. Das heißt, unsere Vorstellungen davon, was in den USA gerade los ist, sind hier wie sonst, glaube ich, ziemlich verfehlt. Weil wir die Kreativität und Innovationspower auch der Top-Universitäten, egal wie sehr die diesen Neofaschismus aus dem Weißen Haus unter Druck geraten, aber die Kräfte sind absolut entfesselt und unseren Energien weit überlegen.
Ja. Aber das Standardargument dafür, warum die Energien weit überlegen sind, ist ja immer, ja, da ist mehr Venture Capital, also da ist mehr ökonomische Innovationsbefähigung als bei uns. Und ich meine, die Milliardenwerte der DAX-Unternehmen zum Beispiel, also selbst wenn wir alle DAX-Unternehmen zusammennehmen, haben wir nicht das, was Apple hat oder andere amerikanische börsennotierte Unternehmen. Aber glaubst du, dass es das alleine tatsächlich ist?
Es ist eine höhere geistige Freiheit, die auch an Dummheit grenzt. Ja? Das heißt, dieses Paradox, es gibt einen Randbereich der abergläubischen Dummheit, der immer mitläuft. Ja? Also bei einigen der Workshops, wo ich war, Chatham House Rules, ich kann da nicht in Details gehen, aber doch atmosphärisch berichten. Man geht sehr schnell von einer wirklich absolut top entwickelten neuen Medikation für Depressionen, wie die entwickelt wird und so weiter. Eine Debatte, da spielt eine Kino. Es sind unglaubliche Unternehmen, die dann vorstellen, was sie gerade machen. Man kann einfach nur sagen, wow, dass wir auf dem Weg sind, Menschheit großartig, nicht? Die klassische
Medizin.
Also
durch Neurostimulation und durch psychogene, psychoaktive Richtig. Substanzen.
Ganz genau. Es ist ja ein großes Forschungsfeld in den USA, vor allen Dingen auch an Johns Hopkins und so. Ja. Wie nutzt man die guten Effekte psychogener Substanzen, ohne dass Menschen halluzinieren müssen? Ja. Also wie kriegt man die Neuroplastizitätsenergie von LSD, ohne dass man Leuten dauernd LSD verabreichen muss? Auch wenn sie das natürlich in Trials, Ketaminstudien und so. Das ist alles seriöse Forschung, die gibt es auch in Europa und die ist aber in den USA einfach sehr viel weiter. Und da gibt es eine Vielzahl.
Die war übrigens lange genauso verboten wie in Europa. Und es ist sogar, also wenn ich das richtig weiß, kommt sogar der entscheidende Impuls der Innovation, unter anderem aus Zürich von Vollenweider, der einer der wenigen weltweit war in den letzten Jahren, also als in den USA Stillstand war, was Forschung mit psychoaktiven Substanzen anging. Der zum Beispiel hat zeigen können, dass LSD schon nach drei Stunden nach der Einnahme einfach zum massiven Wachstum der Fortsätze der Nervenzellen führt. Also da genau das, was du Neuroplastizität nennst. Also das haben die Amerikaner ja auch erst seit kurzem eigentlich gelockert, die Forschung
Richtig.
In dem Bereich.
Genau, und was passiert? Unglaubliche Durchbrüche, ja, mit höchster medizinischer Relevanz. Auch sind sehr gut, gerade in den USA erforscht, die positiven Nebenwirkungen mental, ja, der Abnehmspritzen, der Wirkstoffe. Das heißt, ich habe jetzt viele Amerikaner kennengelernt, einige waren auch bei uns, mit uns in Kyoto, die Abnehmspritzen nehmen, um mental besser drauf zu sein.
Ja,
also,
weil eine der Nebenwirkungen von Mounjaro ist Alzheimer-Prophylaxe.
Ja. Ja,
das weiß
ganz
man
genau.
Inzwischen.
Stimmt, das hatte ich sogar von dir zum ersten Mal gehört bei unserer Reise. Und das merkt man überall. Das heißt Neuro-Enhancement. Und auf dieser Ebene der Neurooptimierung, das kann man moralisch gleich sehen, wie man will. Darüber wäre jetzt noch eine Ethikdebatte zu führen. De facto tun sie es aber. Und dann hat man aber Situationen bei solchen Workshops mit Top-Leuten aus dem Feld. Und zwei Minuten später schlägt das Gespräch um in die Behauptung, man hätte bei autistischen Kindern Telepathiefähigkeiten festgestellt. Was? Ja, genau. Und dann, Und dann ist die Frage, wie würden wir das jetzt genau klinisch messen? Und das meine ich mit Genialität an der Grenze zur Dummheit. Und das heißt oder die unvermeidliche UFO-Debatte mit der NASA-Forscherin. Und das geht also wirklich sofort die Grenze zwischen extrem kreativer Wissenschaft und wahnsinniger Science-Fiction, die ist durchlässig. Und das ist ein massiver kultureller Unterschied zu dem, was wir uns alleine spekulativ erlauben. Ja?
Ich habe das
mir sowas nie erlauben als Wissenschaftler.
Ich bin da völlig bei dir, aber ich habe das als sehr befreiend, also während meines Studiums in Berkeley, ich habe das als sehr befreiend erlebt. Und wenn du sagst, also diese geniale Innovation, die grenzt an Dummheit, ich hätte etwas vorsichtiger das wahrscheinlich erstmal gesagt, die grenzt an Naivität, weil Teil dieser Freiheit ist es ja ganz naiv, naheliegende Fragen zu stellen, die wir uns, ich merke das, also im Uni-Kontext scheint mir das wirklich bei uns häufig so zu sein, die wir uns verbieten, weil es ist ja doof, so eine naive Frage zu stellen. Es sind aber oft gerade diese naiven Fragen, die uns weiterbringen und die ja eine echte intellektuelle Freiheit auch zeigen.
Wir haben in Europa zu viele selbst auferlegte Denkverbote eingerichtet. Ich will jetzt nicht die Empfehlung aussprechen, die alle locker zu lassen, weil es gewisse normative Grundlagen auch gibt dafür. Die Frage ist, wie schaffen wir es, eine neue Form der Innovation uns zu erlauben, in der wir über Grenzen hinausdenken, ohne dann eben in den damit verbundenen Aberglauben zu fallen. Ja? Man sollte nicht schnell von LSD hat eine positive oder hat Wirkstoffe, eine chemische Dimension, die Neuroplastizität befördert. Man sollte nicht von dort gehen zu, ein LSD-Trip verbindet mich mit dem Ursein des Kosmos. Ja, so, das kann sein,
aber das ja, man sollte nicht zu diese, das ist diese Grenze, wo man als nicht als Wissenschaftler sagen sollte, sehr vorsichtig, ehe wir den Sprung machen, ja, aber nicht der schiere Umstand, ja. Ich hatte auch super spannende Gespräche mit Top-Leuten aus dem Blockchain-Bereich etwa über die Frage der Nicht-Lokalität, und die machen natürlich hartes Zeug daraus aus Einstein oder später Hawking Radiation. Also es gibt einfach total aufregende Sachen in der Kosmologie über Nicht-Lokalität, und die gehen natürlich dann gleich so weit, daraus was fürs Bewusstsein abzuleiten. Das ist nicht ganz offensichtlich wahnsinnig, aber geht natürlich einfach sehr viel weiter, als wir das in einem von uns als seriös einzustufenden Kontext bereit wären zu durchdenken. Und das und diese Weigerung, das Kreative zu durchdenken, und da kommen jetzt die Investitionen eben auch mit rein, und in dieses Kreative außerdem zu investieren, massiv, das also zu entfesseln, ja, das ist der Grund, warum wir nicht die Nummer eins sind mit der Europäischen Union im Innovationsgeschehen des 21. Jahrhunderts. Wir sind der gefesselte Prometheus.
Also was mir, wenn ich mal auf Japan, aber in Verbindung mit Amerika zurückkommen darf, also was mir einfach aufgefallen ist, ist diese natürliche Verbindung zwischen zum Beispiel Philosophie und Wirtschaft. Da gibt es keine große Barriere. Und jetzt kann man zunächst mal denken, das hängt mit dir als Person zusammen, weil du bist unter anderem in Japan bekannt als jemand eben, der ein Buch über ethischen Kapitalismus geschrieben hat. Aber das hat ja tatsächlich Tiefe, das schreibst du ja auch in deinem Buch, das hat tatsächlich ja ursprünglich tiefe Wurzeln auch im japanischen Kapitalismus. Und ich frage mich zunehmend, was diese Barriere zwischen Philosophie und Wirtschaft eigentlich bei uns aufbaut. Und das Argument, was mir natürlich sofort einfällt, ist, dass jeder aus der Wirtschaft, mit dem du über Philosophie redest, im zweiten Satz sagt, ja, Moment mal, als Philosoph machen Sie doch auch Ethik, also diese sogenannte praktische Philosophie. Und das ist ja nichts anderes als eine Bremse für unsere Wirtschaft. Weil wenn Sie mit der Ethik ankommen, dann sind Sie ja für Verbesserungen von Arbeitsbedingungen, das wird teuer. Sie sind für Verbesserungen der Umweltstrukturen, das wird teuer. Sie nennen also eigentlich, wenn Sie Philosophie machen, immer nur irgendwelche Sachen, die für uns armen Leute in der Wirtschaft teuer werden. Und das ist ziemlich bescheuert, und deshalb sind Sie als Philosoph einfach ein Bremsklotz für unsere deutsche Wirtschaft.
Mhm. Ja, es gibt solche, es gibt diesen Fehlschluss, und da muss man einfach sagen, dann unterhaltet euch mal wirklich mit den Leuten, die euch wirtschaftlich auf eine Weise überlegen sind, die ihr kaum noch messen könnt. Macht mal eine ordentliche Silicon Valley-Reise und hört mal bei den Abendessen zu, worüber gesprochen wird, wer da so eingeladen wird, und guckt mal, wie viele Philosophen in den Unternehmen sitzen. Ja?
Und da arbeiten.
Zum Beispiel der AI Microsoft CEO Mustafa Süleyman, um mal so einen kleinen Player einzuführen. Und genau, aber die Liste ist sehr lang, ja. Und auch kleine Fußnote: Das Pariser Umfeld nimmt gerade an Innovationsdynamik massiv zu, ja. Auch im KI-Feld, da muss man sehr genau hinschauen innerhalb Europas, was passiert gerade in Paris. Und was ist nochmal von Ausbildung her der Président de la République Française? Oh, ein Philosoph, ja. Und zwar jemand, der extrem auf Innovation setzt, ununterbrochen, ja, der uns auch in Europa gerade nicht weil er Trump die Stirn geboten hat, zum Stichwort Grönland, den Arsch gerettet hat, ja, so, um es mal brutal zu sagen. Aber es sind sehr viele solche Positionen zu nennen, gibt es auch in Deutschland, ja, nicht Philosophie als Philosophie. Und auch Ethik als Ethik ist ein positiver Wirtschaftsfaktor und keine Runterregulierung. Man muss zum Beispiel für die Ethik verstehen, dass die Ethik die Wissenschaft ist, die menschliche Bedürfnisse identifiziert. Ja? Also was wir einander schulden, sagt der große Harvard-Ethiker Scanlon, ist sozusagen die Frage der Ethik, what we owe to each other. Ja? Da sieht man, dass Ethik und Ökonomie sich begegnen. Ja? Amartya Sen hat das auch immer schon gesagt, um einen Wirtschaftswissenschaftler zu zitieren, auch mit Nobelpreis ausgezeichnet. Und das kann man wirtschaftswissenschaftlich alles sehr gut zeigen. Auch das ist politökonomisch, wie gesagt, mit vielen Nobelpreisen ausgezeichnet, der Gedankengang, den ich gerade nur anreiße. Und entsprechend verhält es sich genau umgekehrt, dass im KI-Zeitalter insbesondere braucht man die Art der Kreativität, wir haben ja angefangen mit der University of Creativity, die aus der Philosophie herauskommt, um die relevanten Innovationen in Unternehmen, einschließlich Unternehmenskultur, Branding, Markenbildung, nicht Unternehmenskultur intern, also kurzum echte Unternehmensphilosophie. In Oxford an der Said Business School wird auch gerade daran gearbeitet, das einzurichten, ja, als Unternehmensphilosophie, nicht als Business Ethics. Also da gibt es erstens einen Haufen globaler Forschung aus den Business Schools, vor allen Dingen auch amerikanischen Business Schools. Also wir haben diese ganze Forschung. St. Gallen steht in Europa lange schon dafür. Genau. Und wir haben Belege aus den Praktiken, ja, wirtschaftliche Erfolgsbelege aus den Praktiken, die genau das zeigen. In Japan wird das gerade allerdings tatsächlich massiv und systemisch vorangetrieben.
Was ich interessant finde, wenn du dir sowas wie Unternehmensphilosophie oder Unternehmensethik, den Begriff gibt es ja schon lange, wenn du dir das anguckst, wie das seit den 80er Jahren war, dann hat das immer einen Peak gehabt in dem Moment, in dem es der Wirtschaft gut ging und wurde dann wieder abgebaut, Fettaugen auf der Wohlstandssuppe. So viel Ethik brauchen wir nicht, wir müssen sowieso einen Moment sparen, diese Posten sparen wir uns im Unternehmen. Das war wirklich so ein Schweinezyklus, kannst du wirklich einzeichnen, alle 7, 8 Jahre haben wir so einen Peak von, da wird viel über Philosophie und Ethik geredet in der Wirtschaft und dann geht's wieder runter. Was diesmal ja komplett anders ist, dass wir schon seit Jahren eine miese wirtschaftliche Lage nicht nur in Deutschland haben, auch wenn USA besser dasteht, aber die haben auch ein Problem, wenn auch ein bisschen anders als bei uns. Und in dieser Tiefphase der Wirtschaft jetzt über Philosophie geredet wird. Das ist also zum ersten Mal genau antizyklisch und widerlegt eigentlich, dass es immer nur um die Fettaugen auf der Wohlstandssuppe geht, die man wie so ein Schuss Maggi kann man haben, muss man aber nicht haben, ist eigentlich für die Wirtschaft selber nicht von Bedeutung. Und für mich, also das sprechendste Beispiel, und ich glaube, das darf ich ja ruhig sagen, ist, dass bei dem Seminar in Kyoto Shinji Okuyama da war, also der Präsident von Google Japan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Ähnliches in Deutschland passiert.
Also es gibt schon viele solche Gespräche. Ich führe seit 2 Tagen Gespräche dieser Form, gestern in Frankfurt, heute in Bad Homburg. Genau, also das nimmt schon zu, aber
das freut mich.
Genau, allerdings hat das noch nicht den systemischen Charakter, den ich hoffe, dass wir ihn erreichen können für unser Land. Ja, das heißt, einer nicht dann tiefgehenden Kooperation, ja, im Hinblick auf die Frage, wie wir wirklich transsektoral zusammenarbeiten. Deswegen habe ich das Konzept selber eingeführt, der Deep Innovation. Deep hier im japanischen Sinn, der tiefen Innovation. Was ist das? Das ist Interdisziplinarität, also nicht alle Disziplinen, ja, von der Romanistik bis zur Quantenchemie, ja, von der Geschichtswissenschaft und irgendeiner Area Studia, die sich mit Malaysia beschäftigt oder so, ja, bis hin zur reinen Mathematik, irgendein Sonderbereich. Alles das, also alle Disziplinen, Schritt 1. Zweiter Schritt, müssen konsultiert werden. Zweiter Schritt, transsektoral. Und zwar im Gespräch mit den anderen Sektoren. Und zwar primär, weil wir im modernen Kapitalismus leben, ob uns das gefällt oder nicht. Ja? Man kann ja eine Zeitdiagnose haben dagegen, aber es ist ja der Fall. Und in einer Situation, in der die einzige Möglichkeit, die wir haben, Wert zu schaffen, ja, der dann über Steuern auch umverteilt werden kann und auf diese Weise zu sozialen Problemlösungen beiträgt. Aber kurzum, die einzige Wertschöpfung, die wir haben, ist der Kapitalismus. Ja? Man mag es mögen oder nicht, man nennt es lieber Marktwirtschaft, weil das Wort so böse ist, Kapitalismus, dann nennen wir es so. Man nenne es, wie man will, aber darin leben wir. Und das bedeutet, dass doch die Frage sein muss, wie können wir jetzt transsektoral Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen in einem dritten Raum. Meine These ist ganz bestimmt nicht der Abbau der Wissenschaftsfreiheit zugunsten der Wirtschaft, ja, oder umgekehrt die Vergeistigung der Wirtschaft, ja, sondern es muss einen dritten Raum geben, an dem die beiden Innovationen entfalten, eine Zündung. Und die dritte Dimension der tiefen Innovation ist transkulturell. Das heißt, man muss dann berücksichtigen, wenn man Geschäft in Indien machen will, muss man wissen, was die Inder wollen. Und nein, sie wollen nicht Autos. Ja, ein paar Autos werden sie kaufen. Ja, aber sie wollen nicht Autos. Und sie wollen auch nicht billige IT-Arbeitskräfte sein für Hessen. Ja, oder was auch immer. Ja, auch das ist nicht das Angebot, sondern man muss herausfinden, was wäre interessant, wenn wir eben die nicht wirtschaftlichen Verbindungen nach Indien stärken, füreinander. Und dazu braucht man jetzt transkulturelle Kompetenz, Indologen und so weiter. Und diese drei, also interdisziplinär, transsektoral und transkulturell, ja, das nenne ich Tiefeninnovation. Und da spielt die Musik der Zukunft. Die Amerikaner machen das übrigens mit Selbstverständlichkeit.
Wenn ich die ersten zwei Punkte mir mal rausgreifen darf, eine der Konsequenzen daraus ist ja, dass du im Grunde genommen das ganze Karrieresystem deutscher Hochschulen und Universitäten umbauen musst. Möglicherweise übrigens nicht nur in Deutschland. Denn das Karrieresystem beruht ja darauf, dass du in einem Fachbereich, angenommen ich bin Physiker, ja, auch nicht generell irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Plasmaphysiker bin, in irgendeinem anderen Bereich jetzt veröffentliche, sondern in meinem Bereich Plasmaphysik tatsächlich veröffentliche. Wenn ich jetzt mit einem Philosophen zusammen eine Arbeit schreibe, die in einem philosophischen Journal veröffentlicht wird, dann hilft mir das als Postdoc, wenn ich mich auf eine Professur bewerben will, überhaupt nicht. Das heißt, ich muss im Grunde genommen diese Karriere- und Bewerbungsstruktur an Hochschulen und Universitäten ändern, damit dieses transsektorale, interdisziplinäre Arbeiten wirklich zum Tragen kommt und auch innerhalb dieses Systems, also Uni in dem Fall, belohnt wird.
Da bin ich mir nicht sicher. Ja, also da muss man institutionentheoretisch sehr genau vorgehen. Ich glaube, dass es hinreicht, dass man Anreizsysteme schafft, den dritten Ort, ja, an dem eine so verstandene transdisziplinäre Forschung möglich ist. Ja, jetzt in eigener Sache, ich bin nun mal auch Professor der Universität Bonn, das ist ja das Erfolgsrezept im Exzellenzwettbewerb bei uns jetzt gewesen, spezifisch die sogenannten transdisziplinären Forschungsbereiche. Ja, ja, TRAs. Das heißt, wir haben solche Räume. Man kann jetzt immer fragen, nicht, wie sehr baut man die noch aus? Das sind dann eben die institutionsinternen Debatten, die eine Institution wie eine Universität Bonn zum Beispiel zu führen hat. Ja? Die Heidelberger machen Brückenprofessuren, nicht, um auch zu sagen, andere Unis machen das natürlich auch, nur anders. Ja? Also alle Universitäten haben Konzepte dieser Form. Was ich sagen würde, ist, wir müssen den perfekt ausgebildeten Plasmaphysiker haben. Und wenn der einfach nur Plasmaphysik macht, ohne dass das jemals irgendwen interessiert, außer die zwei anderen, die ihn verstehen, dann ist das gut so, ja. Wenn es aber einen dritten, ich denke an die Schaffung dritter Orte, und schon das ist schwierig, da die Toleranz überhaupt zu erzeugen, ja. Aber die dritten Orte, an denen diese Pionierarbeit stattfinden kann, ja, es könnten natürlich neue Universitäten der Zukunft sein oder Zentren, Forschungszentren oder Forschungsbereiche. Man muss nur sehen, wie man die Ressourcen dafür kriegt. Im Idealfall würde ich denken, bräuchten wir etwas, es gibt verschiedene institutionelle Vorschläge, die ich jetzt machen könnte, aber man könnte Innovationsakademien bauen. Ja? Die könnten lokal sein, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene. Das wäre jetzt institutionell zu durchdenken. Wo gehört das dann am besten hin? Um das, was wir Transfer nennen, auch wirklich zu gewährleisten. Also dafür Anreizsysteme schaffen, ohne dass man in irgendeinem Sinne an die Substanz der Grundlagenforschung geht. Das heißt, die klassische Qualifikation, die halte ich für absolut spielentscheidend, damit die Leute im Fach bis zur Spitze kommen können. Ja? Da gibt es Pathologien. Ja? Nichts daran ist insgesamt nur schön zu reden. Ja? Aber erstmal muss der harte Weg bestehen bleiben, damit wir die Spitze kriegen. Aber an der Spitze spätestens muss es ein Interesse geben, im transdisziplinären Bereich landen zu können und auch Karrierewege über diesen Weg. Das ist klar. Wir brauchen natürlich ja, die kreativen jungen Leute, um diesen dritten Ort auszubauen. Da können Vorschläge aus der Wirtschaft kommen. Nichts wäre für die Wirtschaft dienlicher, als solche Innovationsräume zu bauen, in denen gesponnen werden muss. ja, wie die University of Creativity, bei der wir waren. Das war ja schon als räumliche Struktur, war das super, ja, interessanter als die meisten Gegenwartsmuseen, ganz zu schweigen von dem Skyline-Blick über Tokio von da oben, ja. Und solche Orte, die können innerhalb von Universitäten entstehen und so weiter, die brauchen wir, damit das systemisch wird, das Gespräch. In Japan steuern das gerade die beiden großen Wirtschaftsverbände, Keidanren und Keizai Doyokai, die arbeiten sehr an der Umsetzung genau eines solchen Konzeptes. Ja, also was ich ethischen Kapitalismus nenne, ist eine Art, darauf zu schauen. Es gibt verschiedene Vorschläge. Genau, auch da brauchen wir Pluralismus. Genau, aber da, das wäre nötig in Deutschland, dringend.
Ich war auch nicht für eine Abschaffung der Spitzenforschung oder gar der Grundlagenforschung. Das wäre ja, wie du richtig sagst, das wäre ja völlig idiotisch. Aber für eine zunehmende, wie soll man mal sagen, Transparenz oder Offenheit anderen Feldern gegenüber. Und da muss ich sagen, das habe ich schon in den 80er Jahren im Studium in den USA gemerkt, dass diese Offenheit und Transparenz viel, viel größer ist als bei uns. Und das führt leider in der Tat zu Denk- und Frageverboten auch.
Ja, also wenn ich eine brutale Universitätsreform vorschlagen könnte, würde ich sagen, nehmt das die amerikanischen Colleges. Das Grundstudium müsste das amerikanische sein. Du studierst im Grunde genommen alles und gehst zu den interessantesten Professorinnen und Professoren und guckst dann, was dein Major wird. Du studierst Universität, nicht einfach, du studierst Uni. Und irgendwann wählst du deinen Track. Ja, genau. Das ist das bessere System. Und das ist eine relativ nachvollziehbare, gut studierte Maßnahme. Und an der objektiven Überlegenheit der amerikanischen Universitäten darf kein Zweifel bestehen. Rankings kann man sehen, wie man will. Aber dass die Top 30 aussieht, wie sie aussieht, ist kein Zufall. Und ein wichtiger Faktor ist das College-System oder das Tutorial-System in Oxford und Cambridge. Das sind relativ klar erkennbare Vorzüge, die diese Universitäten haben. Genau, dass man alles super intensiv lernen kann, was einen gerade reizt. Ja, man fängt an und sagt, ich mache bestimmt Literaturwissenschaft und landet in der Chemie. So ein Weg, solche Wege muss es geben. Das Studium würde auch noch mehr Spaß machen, wenn es so durchlässig wäre.
Ich habe meinen Kollegen, die so ein bisschen philosophieavers sind, eine Studie gegeben jetzt von zwei Amerikanern, die immerhin fast eine halbe Million Studentinnen und Studenten an über 800 amerikanischen Colleges, Top-Universitäten, aber auch so No-Name-Colleges untersucht haben, mit der Fragestellung, wenn ich Philosophie belege, also philosophische Fächer belege, führt das zu irgendeinem erkennbaren Zuwachs an Kreativität oder tatsächlich auch Leistungen in ganz anderen Gebieten? Und das Erstaunliche war, und ich meine, mit dem Datenmaterial bist du wirklich statistisch relevant, genau das kannst du nachweisen. Also Philosophie macht nicht dümmer, wie bei uns fürchte ich eben doch häufig angenommen wird, beziehungsweise es verbiegt irgendwie das Denken. Man denkt dann über völlig abstruse Sachen nach, die hinterher überhaupt keine Relevanz mehr haben. Nein, das Gegenteil lässt sich tatsächlich zeigen. Also ich würde mir wünschen, dass das in deutschen Hochschulen und Universitäten etwas verbreiteter wäre, die Einsicht in diese Studie. Aber gut.
Es gab früher das Philosophikum, also nicht der Zwangsphilosophie auch für die Naturwissenschaften. Wir haben solche Systeme gehabt, das ist uns eigentlich alles bekannt.
Haben wir. Also das ist im Grunde genommen haben wir jetzt auf eine neue, moderne Art und Weise wiederholt, was eigentlich die Idee der Humboldtschen Universität war.
Richtig, ganz genau. Deswegen sage ich das auch ohne Sorge, wilde Revolutionen hier einzufordern. Ich sage einfach nur, die Universität war immer schon die richtige Idee. Sie war aber nicht ein Isolationsraum der Abschottung von der Wirklichkeit. Und das ist sie teilweise geworden, ja, ein wirklichkeitsfernes Treiben. Das gilt für alle Wissenschaften, teilweise. Und das ist natürlich, als neuer Realist sage ich das mit Emphase, natürlich falsch. Die Aufgabe der Wissenschaften ist die Erkenntnis der Wirklichkeit, Ende aus, und zwar entlang aller ihrer Dimensionen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Vergangenheit, ja. Die Geschichtswissenschaften erkennen auch die Wirklichkeit, ja. Und dann mögen die das nicht gerne, wenn man es sagt, aber die Aufgabe der Geschichtswissenschaften ist zu sagen, wie es gewesen ist, Ja, das hören die nicht gerne, weil sie auch so manche jedenfalls auf konstruktivistischen Trips unterwegs sind. Das sind die Aufgaben der Wissenschaften. Man kann sagen, worin die bestehen. Und dann herrscht immer noch alle erdenkliche Pluralität. Ja, es gibt verschiedene Methoden, es gibt Schulwettbewerbe, Streit darum, wie eine Professur zu besetzen ist. Machen wir lieber diese oder jene Ausrichtung. Das gehört zum Streit der Fakultäten, wie Kant das genannt hat. Ja, aber wenn die Fakultäten nicht primär das Ziel verfolgen, die Wirklichkeit zu erkennen, dann ist die Frage, was soll das? Ja, so, und da hat man ein klares normatives Kriterium, um sich zu fragen, was wird da betrieben. Aber Wirklichkeitsforschung oder kurzum Wahrheit und Erkenntnis sind nicht primär das, was gefördert wird von den Drittmittelgebern. Und das ist dann das nächste Problem. Und da wäre eben, wie gesagt, die Wirtschaft reinzuholen, nicht? Warum gibt es nicht mehr Kooperation mit der Wirtschaft, und zwar so verstanden. Die Wirtschaft möchte, oder die Wirtschaft heißt hier irgendwelche Unternehmen. Irgendwelche Unternehmen wollen irgendetwas wissen, um daraus dann Geschäftsmodelle abzuleiten und Geld zu verdienen. Das ist halt, was ein Unternehmen macht. Warum gibt es nicht eine kluge Schnittstelle, wo das, was die Unternehmen wissen wollen, abrufbar wird? Ja, und das Anreizsystem für die Dienstleistungen, die aus den Wissenschaften kommen, ist dann natürlich eine Zahlungsstruktur, ja, entweder an die Universitäten oder über Nebentätigkeitsrecht an die Mitarbeitenden der Universität. Das ist ja alles juristisch nicht schwer auszubuchstabieren, so ein Anreizsystem. Und diese Plattform müsste man schaffen. Warum tut man das nicht? Ist selbstverständlich am MIT oder in Stanford, ja, oder auch in Harvard, um eine klassische Universität zu nennen, ist einfach die allergrößte Selbstverständlichkeit. Und bei uns ist das, die TUM verfolgt natürlich sowas auf die sichtbarste Weise, die Technische Universität in München. Aber das ist die Richtung, nicht? Man kann wirklich in dem Fall den Kuchen behalten und ihn essen, wie die Amerikaner sagen. Ja, Grundlagenforschung, Wissenschaftsfreiheit, keine Denkverbote, ganz normales demokratisches Spiel der Institution Universität bei gleichzeitig darauf aufbauendem Anreizsystem, das die entsprechenden Governance-Ebenen schaffen können. Ja? Ich halte das für völlig unproblematisch, weil, wie gesagt, de facto machen das die besten Universitäten der Welt eh. Ja, warum fördern wir das nicht? Das ist der, und dann müssen die Geisteswissenschaften mit da rein. Viele jetzt der Tech-Investoren, mit denen ich sprach, sagten Liberal Arts, man bräuchte mehr Liberal Arts. Die haben nicht gesagt, die Unis sollen mehr AI machen oder Militarisierung. Die haben gesagt, wir brauchen mehr Liberal Arts, wir brauchen diese Leute. Ja, genau, und dann muss man die ihnen geben. Das wäre jedenfalls grob mein Ansatz. Und wie gesagt, wir haben das ja in Japan erlebt, ja, genau, und die Universität Kyoto ist ja auch eine weltweit führende Forschungseinrichtung. Da hagelt es ja doch regelmäßig Nobelpreise, auch wieder im letzten Jahr, glaube ich, in der Chemie. Also es ist eine sehr, sehr starke Forschungsuniversität, absolut top in der Grundlagenforschung vor allen Dingen. Ja, und gleichzeitig besonders erpicht darauf, diesen transsektoralen Raum zu schaffen. Das Kyoto Institute of Philosophy ist ja inzwischen auch ein An-Institut der Universität Kyoto aus einem guten Grund. Ja, genau. Und da hat man dann philosophierende Leute aus der Wirtschaft, wie Jun Sawada, den Vorstandsvorsitzenden von NTT, das ist sozusagen die japanische Telekom, der gerade ein Manuskript vorgelegt hat über eine parakonsistente Gesellschaftstheorie.
Ja, das ist schon verrückt, dass das geht. Also vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung nach Japan. Und ja, dafür, dass du so ein wandelnder dritter Ort bist, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Ja, vielen Dank, Gerd, für die wiederholte Einladung, auch von meiner Seite. Das ist der Dank, den der Podcast-Gast auszusprechen hat. Und überhaupt ist es schön, wenn man einander danken darf. Die Welt ist besser, wenn man dankbar sein kann.
Was wiederum uns zurückbringt zum Anfang nach Japan.
Danke. Also, bis bald. Ciao.
Ciao. Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.